Bionik bezeichnet Technik, die Mutter Natur nachahmt. Die Evolution vollbringt wahre Wunder, was die Anpassung über zahllose Generationen einer Art an bestimmte Lebensbedingungen betrifft und zeigt der Wissenschaft Abkürzungen für bestimmte Problemstellungen, auf die diese so wahrscheinlich nicht gekommen wäre. So ist es Forschenden des Carso Instituts für Technologie gelungen, ein Material beispielsweise für Solarzellen zu entwickeln, das das Sonnenlicht bis zu 200% besser absorbieren könnte als konventionelle Solarzellen. Möglich wurde das durch das Vorbild eines Schmetterlings, dessen Flügel völlig durchsichtig sind, eine Art Tarnkappe, mit der sich der Glasflügler mit dem lateinischen Namen Greta Otto für seine Fressfeinde unsichtbar macht.
An dem Schmetterling ist das Besondere, dass er Flügel hat, die zum großen Teil durchsichtig sind. Das heißt, wenn man jetzt den Schmetterling, einer, der nicht mehr lebt, auf einer Zeitschrift absetzt, kann man wunderbar durch die Flügel durchschauen. Es gibt aber auch wunderbare Fotos, wie solche Glasflügelschmetterlinge auf Pflanzen sitzen und man dann eben auch durch die Flügel hindurchschauen kann. Die Flügel sind jetzt nicht komplett transparent, aber sehr, sehr große Teile davon. Und die Vermutung ist, dass die Flügel so durchsichtig sind, dass, wenn der Schmetterling fliegt, es für Fressfeinde, also für Vögel, schwierig ist, zu fokussieren auf den fliegenden Schmetterling und die dann eben entsprechend zu erbeuten und zu verspeisen.
Professor Hendrik Hölscher arbeitet am Institut für Mikrostrukturtechnik des Karlsruher Instituts für Technologie. Viele bunte Falter und Schmetterlinge in Schaukästen an den Wänden seines Arbeitszimmers bezeugen, wie sehr sich seine Forschungsgruppe am Vorbild der Natur orientiert, um Materialien mit außergewöhnlichen Eigenschaften zu entwickeln.
Bei diesem konkreten Schmetterling war es jetzt so, dass wir den zufällig gefunden haben. Das heißt, ein Doktorand von mir hat den im Luisenpark gesehen und war sehr fasziniert, dass man den eben kaum sehen konnte, während er fliegt, und hat sich den dann genauer angeschaut. Wir screenen aber auch ganz systematisch. Das heißt, wir gucken regelmäßig entsprechende Zeitschriften durch. Was gibt es für seltene Pflanzen, Tiere, wo wir vermuten, die könnten besondere Eigenschaften haben, die für uns interessant sind, dass man die eben technisch imitieren und in Produkte umsetzen kann.
Unregelmäßige Säulen im Nanobereich sorgen für die besonderen optischen Eigenschaften der durchsichtig erscheinenden Flügel des Greta-Otto-Falters. Extreme Lichtabsorption und auch bei flachem Lichteinfall keine Reflexion. Damit ähneln sie dem sogenannten Mottenauge, mit dem eine ganze Reihe Insekten ausgestattet sind.
Das Prinzip, was der Schmetterling und wie wir inzwischen wissen auch einige andere Schmetterlinge benutzen, hat im weitesten Sinne was mit dem Mottenaugeneffekt zu tun. Den hat man schon in den 60er, 70er Jahren genauer untersucht. Da hat man eben kleine Nanostrukturen auf den Facettenaugen von vielen Insekten gefunden. Und die benutzen diese Säulenstrukturen dafür, dass sie einerseits Licht sehr, sehr gut im Dunkeln aufnehmen können und andererseits wird sehr, sehr wenig Licht von den Facettenaugen reflektiert, sodass sie dann für Fressfeinde nicht gut erkennbar sind. Bei den Facettenaugen ist es so, dass die Strukturen wahnsinnig regelmäßig sind. Also es sieht schon sehr interessant aus. Das kann man sich so wie kleine Nippel vorstellen, die ganz, ganz nah beisammen sind. Und die sind so klein, dass sie für das sichtbare Licht praktisch als Kontinuum wahrgenommen werden. Und dadurch wird das Licht sehr, sehr gut in die Facettenaugen transferiert. Bei dem Schmetterling ist es nun so, dass der das Prinzip so ähnlich anwendet. Allerdings sind die Strukturen sehr unregelmäßig. Das heißt, man kann schon noch irgendwie erkennen, ja, das scheinen so ähnliche Säulen zu sein, die auch die Größenordnung haben, wie man sie beim Mottenaugen findet. Andererseits sind sie aber sehr, sehr unterschiedlich, sowohl in der Position als auch in der Höhe und auch ein bisschen im Durchmesser schwanken sie. Und die bewegen sich so ungefähr im Durchmesser von 100 Nanometern, sind also sehr, sehr klein. Der Abstand ist in der Größenordnung von vielleicht 200 Nanometern. Und 200 Nanometer ist auch die Größenordnung, die man zum Beispiel bei Mottenaugen findet. Das heißt, der Schmetterling macht die Struktur nochmal kleiner und ordnet sie eben zusätzlich nochmal ein bisschen zufällig an. Uns hat jetzt interessiert, okay, was ist das Besondere, was ist der Vorteil, wenn man das so zufällig anordnet? Und haben diese ganzen kleinen Nanosäulen genauer analysiert und haben festgestellt, die sind eben genauso angeordnet, dass sie im durchschnittlichen Mittel mehr oder weniger einen perfekten Übergang für eine Antireflexionsschicht bilden. Und das ist für den Schmetterling natürlich wichtig, weil im Unterschied zu den Mottenaugen man nicht einfach senkrecht drauf guckt, sondern es muss auch für hohe Winkel transparent sein und die Reflexion muss verhindert werden.
Zur genaueren Analyse simulierte das Karlsruher Forschungsteam die Oberflächenstruktur der Glasflügel im Computermodell.
Das kann man, wenn man so unregelmäßige Strukturen hat, in der Regel nur im Computer simulieren, weil die Rechnungen einfach ein bisschen aufwendiger sind. Wir haben es nochmal ein bisschen vereinfacht. Das heißt, wir haben ein Modell gemacht und haben zunächst mal analytisch uns überlegt, wenn wir eine zufällige Anordnung von Nanostrukturen haben, wie wir sie auf dem Schmetterling finden, wie kann man das analytisch durch eine Funktion beschreiben? Dafür können wir eine analytische Funktion finden. Das nennt man Transmissionsmatrix, was man dann im Endeffekt ausrechnet. Und die stecken wir dann in den Computer und rechnen dann eben für verschiedene Winkel, verschiedene Wellenlängen aus, wie ist die Transmission und die Reflexion auf diesen Schmetterlingsflügeln. Und dann kann man ganz gut zeigen, dass das auch sehr, sehr gut mit den Experimenten, die wir gemacht haben, übereinstimmt. Das heißt, hier stimmen dann Theorie und Experiment ganz gut überein.
Auf den durchsichtigen Flügeln des Schmetterlings entdeckten die Forschenden zusätzlich kleine Härchen, deren Funktion zunächst Rätsel aufgab.
Das Besondere bei Schmetterlingen ist, dass sie recht komplizierte Struktur haben, einerseits von Schuppen und andererseits haben sie noch eine Flügelmembran und diese Schuppen sind an der Flügelmembran befestigt. Diese Schuppen sind in der Regel für die besonderen Farben von Schmetterlingen verantwortlich. Hier ist der Schmetterling jetzt eben transparent. Aber es ist nicht so, dass er dann die Schuppen komplett nicht mehr hat, sondern sie haben sozusagen degenerierte Schuppen, die sehen aus wie kleine Härchen. Und da haben wir uns zunächst gefragt, wofür sind diese kleinen Härchen da? Die sind relativ groß, also das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Härchen sind groß. Auch die Durchmesser sind einige 10 Mikrometer und sie sind einige 100 Mikrometer lang. Wir konnten dann einfach mit dem Tesafilm kann man diese einzelnen Härchen abziehen, aus der Membran rauslösen. Dann hat man nur noch die Membran ohne die Härchen und dann haben wir festgestellt, dass das für das optische Verhalten praktisch nichts ausmacht. Das heißt, die Transparenz oder die Nichtreflexion mit und ohne diese haarähnlichen Strukturen, ohne die Schuppen, ist mehr oder weniger gleich. Das ist aber auch ein interessantes Beispiel dafür, dass es in der Natur in der Regel so ist, dass Oberflächen multifunktional sind. Also das heißt, der Schmetterling möchte ja nicht nur erreichen, dass er besonders transparent ist, sondern er möchte auch erreichen, dass wenn zum Beispiel Nebel, Regen, Wassertropfen sind, die sollen von seinen Flügeln abperlen. Und dafür braucht er immer noch diese Schuppenstrukturen und die sind auch genauso angeordnet, dass das Ganze eben immer noch super hydrophob ist. Also das heißt, diese Oberfläche enthält einerseits auf der Membran die Nanostrukturen, die die Antireflexionswirkung hervorrufen und andererseits noch diese degenerierten Schuppen, die die Superhydrophobizität hervorrufen, so dass der Schmetterling Wasser sehr, sehr gut abweist.
Für ein die Struktur des Schmetterlingflügels imitierendes Material gibt es eine große Bandbreite möglicher Anwendungen, zumal es sehr viel dünner ausgelegt werden kann als die bekannten entspiegelten Oberflächen, die aus mehreren Schichten bestehen. Auch das Recycling wäre so einfacher.
Die Idee ist, dass es zahlreiche Oberflächen gibt, wo es von Vorteil ist, wenn die keine hohe Reflexion haben. Das könnte zum Beispiel bei Solarzellen sein, wo man eben möchte, dass möglichst viel Licht von der Solarzelle aufgenommen wird. Das können aber auch andere optische Komponenten sein. Eine einfache Brille oder Optiken, wo man gerne möchte, dass die besonders sauber bleiben und gleichzeitig Antireflexionswirkung haben. Hier ist jetzt das Problem, man kann im Prinzip diese Nanostrukturen schon auf verschiedene Oberflächen aufbringen, muss dann aber dafür sorgen, dass die Oberfläche nicht zerstört wird. Solche Nano-Oberflächen haben auch immer die Eigenschaft, dass die einerseits Wasser sehr, sehr gut abweisen, aber auch Fett sehr, sehr gut aufnehmen. Das heißt, man kann jetzt nicht direkt diese Struktur von dem Schmetterling auf ein Brillenglas packen zum Beispiel, weil wenn ich dann meine Brille anfasse, würde das Fett eben sehr, sehr gut in diese Nanostrukturen eindringen und es ist dann relativ schwierig, das sauber zu machen. Das heißt, wenn man das technisch umsetzen möchte, wird man vermutlich das Ganze noch kombinieren müssen mit anderen Strukturen, anderen Eigenschaften, anderen Materialien, um dann eben zu erreichen, dass die Oberfläche nicht dreckig wird. Wir haben schon einige technische Umsetzungen ausprobiert, also es funktioniert im Prinzip, aber wenn man es bei echten Produkten anwenden möchte, muss man eben noch berücksichtigen, die müssen kratzfest sein, Die müssen in der Regel einen Selbstreinigungseffekt haben und sollten nach Möglichkeit keine Fette aufnehmen. Und das macht es einfach schwierig und kompliziert.
Den manchmal langen Weg vom Vorbild der Natur zu den fertigen Produkten zusammen mit einem interessierten Industriepartner zu gehen, gehört mit zu den Aufgaben des Instituts für Mikrostrukturtechnik.
Wir versuchen immer ständig, wenn wir Dinge haben, die wir in der Natur gefunden haben, die auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir schauen uns um nach Firmen, die interessiert sein könnten. Die melden sich dann auch immer mal und vergleichen das dann mit den Lösungen, die es schon auf dem Markt gibt oder Lösungen, die sie schon bereits gefunden haben. Und da muss eben dann unsere Lösung bedeutend besser sein oder die gesetzlichen Vorschriften müssen so sein, dass unsere Lösung die dann erfüllt. Eben das Problem bei der Entsorgung oder dem Recycling von Materialien. Es ist in der Regel aber schon ein langer Prozess. Also man muss dann schon irgendwo einen gewissen Hebel haben, dass ich also ein Produkt habe, wo unsere Lösung so gut ist, dass man sie überhaupt anwenden kann, um sie dann weiterzuentwickeln. Weil es ist jetzt nicht so, dass wir das Ganze auf der Quadratmeter-Skala sofort herstellen können, sondern wir fangen mal mit dem Labormaßstab an, überlegen uns, wie könnten wir das auf größerer Skala herstellen. Aber das Ganze hoch zu skalieren kostet eben entsprechend viel. Und das kann man eigentlich nur umsetzen, wenn man schon irgendein Produkt hat, wo man das Ganze anwenden kann. Und dann kann sich das Ganze vielleicht auch auf dem Markt verbreitern und für andere Produkte angewendet werden. Wir suchen ständig nach neuen bionischen Lösungen. Wir haben da auch immer wieder Lösungen, die interessant sind. Wir haben zum Beispiel Oberflächen, die weiß sind durch eine Nanostruktur. Wir haben Oberflächen, die Wasser und Öl trennen können. Und für diese und andere Lösungen suchen wir immer Partner, das Ganze auf den Markt zu bringen.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.